Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Es ist gar nicht so leicht, sich eine ausgewogene Meinung über die Homöopathie zu bilden. Das sagt eine Naturwissenschaftlerin und eine Ex-Homöopathin, Nathalie Grams. Schönen guten Morgen erstmal.
Guten Morgen.
Dabei hatten Sie ja wirklich eine jahrelang gut gehende Praxis, eine homöopathische Praxis in Heidelberg. Und es ist auch schwer zu sagen, was ist die Homöopathie überhaupt? Was ist sie denn für Sie?
So schwer ist es gar nicht zu sagen. Es ist eine 200 Jahre alte Heilmethode, die der deutsche Arzt und Apotheker Samuel Hahnemann erfunden hat und der sich damals sehr vehement gegen die wirklich nicht gute Medizin gestemmt hat mit seinen neuen Ideen. Das ist ihm auch immer noch hoch anzurechnen. Aber die Medizin und auch die Wissenschaft hat sich ja enorm weiterentwickelt. Und heute können wir sagen, dass viele Ideen, die er damals hatte, so nicht stimmen. Und eine Wirksamkeit lässt sich eben nicht über Placebo-Niveau hinaus nachweisen. Und deswegen ist das Urteil eigentlich relativ klar zu fällen.
Ja, jetzt dachte ich, alleine vom Wort könnte man was ableiten. Ich dachte, jetzt nutzt mir mal in Altgriechisch endlich mal was von Homöopathie, von Homoios, Omoios gleich und dann Pathos, das Leid. Aber gleiches Leid, da steckt ja auch jetzt nichts drin im Namen, ne?
Hahnemann hatte sich halt vorgestellt, dass Mittel, die bei einem Gesunden Symptome erzeugen, wenn der sie einnimmt, die sollen bei ähnlichen Symptomen, die jemand, der krank ist, dagegen helfen, dass er diese Krankheit sozusagen überwindet. Und durch diese Analogie ist auch die Heilmethode dann bezeichnet worden.
Also Fieber mit Fieber bekämpfen quasi?
Na, Fieber mit einem Mittel, das Fieber auslöst, bekämpfen sozusagen.
Und ja. Das hat tatsächlich dann eben auch funktioniert oder ist es nur der Placebo-Effekt, wie Sie jetzt eben sagen?
Es hat nicht mal in dem allerersten Experiment funktioniert, mit dem Hahnemann glaubte, dieses Prinzip entdeckt zu haben. Er hat nämlich selbst fieberartige Zustände nach der Einnahme von China-Rinde, einem damals gebräuchlichen Malariamittel, bekommen und dachte, okay, das hat bei mir Fieber erzeugt, also gebe ich das mal jemandem, der Fieber hat und siehe da, es geht ihm irgendwie besser. Aber man weiß heute, dass Chinin oder China-Rinde kein Fieber erzeugt. Das war wohl einfach nur eine wie auch immer geartete körperliche Reaktion. Da hat er sich einfach schon in der ursprünglichsten Annahme getäuscht. Und das ist leider eins der Grundfehler, die die Homöopathie hat, dass dieses Ähnlichkeitsprinzip gar nicht so stimmt. In der damaligen Zeit dachte man häufig so. Und heute wissen wir, dass das ganz selten nur stimmt.
Sie sprechen jetzt von Grundfehler. Für viele Menschen ist es aber eine gute und feste Überzeugung, weil sie eben auch bessere Heilungsmöglichkeiten darin sehen. Wie kommt es denn, dass Sie jetzt plötzlich das ganz anders sehen? Sie haben ja jahrelang genauso praktiziert.
Ja, also es ist nicht ganz plötzlich so gekommen. Das war echt ein langer Prozess, weil ich wirklich total an der Homöopathie gehangen habe und eben auch meinte, dass sie mir und meinen Patienten, auch meiner Familie gut hilft. Und ich war total davon überzeugt, ich hätte auf die Homöopathie nichts kommen lassen. Deswegen war ja auch die ursprüngliche Idee, eine Verteidigung für die Homöopathie zu schreiben. Und das war ein langer Prozess zu erkennen, was sind denn Punkte, die quasi unter einer homöopathischen Therapie passieren und wodurch Patienten sich besser fühlen und auch gut behandelt fühlen. Und welche davon kann man tatsächlich dem Homöopathikum diesen Globuli zuschreiben oder den Inhaltsstoffen in den Globuli und welche sind anderen Faktoren geschuldet? Und das war ein langer Prozess, das herauszuarbeiten.
Na, dann können wir da gleich mal einsteigen in diesen Prozess. Sie haben Ihre Praxis inzwischen aufgegeben und sind zur Homöopathiekritikerin geworden. Was sagen denn jetzt andere Homöopathen über Sie?
Leider nichts Gutes. Ich hatte mir ja gewünscht, quasi mit meinem Buch eine Art Dialog zu beginnen, weil ich immer dachte, was ich über die Homöopathie nicht wusste, wissen bestimmt andere Homöopathen auch nicht. Und vielleicht interessiert es die und habe deswegen das Buch auch den Homöopathen quasi gewidmet. Und das ist überhaupt nicht angekommen, sondern es ist eher so, dass ich quasi als Abtrünnige gesehen werde und auch behandelt werde. Also richtig wie so eine Art Aussätzige. Mit mir kann man jetzt nicht mehr sprechen und verkehren. Und das ist für mich sehr überraschend, aber auch natürlich sehr kränkend gewesen.
Ja, worauf beziehen Sie das zurück? Warum ist so eine Haltung da so wirklich immens?
Weil es selten um sachliche Argumente geht, wenn man über die Homöopathie spricht. Viele haben einfach eine sehr starke Meinung und auch viele Emotionen, die da irgendwie dranhängen oder so eine gewachsene Überzeugung. Sagt, mir hat es schon immer geholfen, wie kann jetzt jemand kommen und das in Frage stellen? Da fühle ich mich vielleicht sogar selbst in Frage gestellt in meiner Wahrnehmung. Und deswegen geht es immer sehr schnell auch ins Persönliche und weg von dem Sachthema der Homöopathie.
Wobei es auch sachliche Argumente gibt. Ich habe mal nachgeguckt beim Verband klassischer Homöopathen Deutschlands. Die haben auch eine Internetseite und die hatten reagiert und sagten, weil sie eben sagen, dass bisher keine Studie der Wirksamkeit von Hochpotenzen nachgewiesen hat. Und dann schreiben die, da müssen wir Frau Dr. Grams leider mangelnde Aufmerksamkeit attestieren. Gerade im Bereich der Grundlagenforschung haben zahlreiche Versuchsmodelle gezeigt, dass offensichtlich auch Hochpotenzen Wirkung zeigen. Ist das jetzt so das klassische Beispiel, Aussage gegen Aussage?
Das mag beim unbedarften Laien und beim Patienten so rüberkommen, aber die Dimension dieser Aussage ist krass. Also es ist tatsächlich so, natürlich gibt es Studien, die der Homöopathie eine Wirkung bescheinigen. Das sind aber oft methodisch sehr schlechte Studien und was Homöopathen sehr gerne anführen, sind keine klinischen Studien, sondern Versorgungsforschung.
Versorgungsforschung heißt?
Das heißt, hat Ihnen die Homöopathie gefallen? Tut Ihnen die Homöopathie gut?
Das ist
okay,
ja,
das Menschen
Gutes
zu fragen. Allerdings geht man in der Medizin nicht so vor, wenn es darum geht, eine Wirksamkeit zu beurteilen. Da gibt es ganz klare Settings, in denen man das tut. Und es gibt gute Gründe dafür, dass man das so macht und nicht anders. Und die Grundlagenforschung, die hier von Homöopathen oft angeführt werden, das sind so Dinge wie Tests an Wasserlinsen oder irgendwelche Wasserkristalle nach Emoto. Das sind längst widerlegte und auch nicht wiederholbare Versuche gewesen, wo man einfach sagen kann, das war ein nett gemeinter Versuch, aber ehrlich gesagt ist das ziemlich lächerlich.
Warum haben Sie sich denn dann auch so spät erst überhaupt mit der für Sie jetzt wahren Grundlagenforschung befasst?
Weil ich ganz lange Zeit an die Homöopathie einfach geglaubt habe. Und ich habe das, was man über sie sagt, wenn man der Homöopathie eben anhängt, auch immer für bare Münze genommen. Ich habe das nie wirklich hinterfragt. Also wenn mir ein Verband Homöopathen gesagt hat, es gibt Grundlagenforschung und die ist gut, dann habe ich das einfach geglaubt und habe gedacht, okay, die müssen sich ja auskennen, die müssen das wissen. Also muss ich als praktische Ärztin darüber nicht weiter nachdenken. Ich sehe ja jeden Tag, es funktioniert. Das hat mir einfach so als pragmatischer Ansatz gelangt. Und erst später habe ich angefangen, mich zu fragen, was ist denn das, was wirklich funktioniert an der Homöopathie? Was ist das, was Patienten gut tut? Was hilft ihnen? Was bewirke ich sozusagen durch die Homöopathie tatsächlich?
Und damit unterstellen Sie aber natürlich auch anderen Homöopathen, dass sie sich eben nicht weiter mit den Hintergründen der Homöopathie befassen.
Das ist leider so, dass ich das heute tue, weil die kritischen Informationen gibt es und denen weicht man als Homöopath wirklich sehr gerne aus. Ich habe das auch lange Zeit gemacht, also ich muss es mir genauso vorwerfen. Aber sie sind da und man kann sich mit ihnen befassen und man kann sich vor allem sachlich mit ihnen auseinandersetzen. Und dazu muss man aber auch ein gewisses Grundverständnis von Naturwissenschaft haben, von Wissenschaft überhaupt und auch von Wissenschaft in der Medizin. Und dass das keine bösen Machenschaften gegen die Homöopathie sind, sondern einfach die besten Instrumentarien, die wir heute haben, um über Wirksamkeit zu urteilen oder auch über Wirksamkeitsmechanismen, das ist mir auch erst klar geworden. Ich dachte früher auch immer, na, die Wissenschaft muss halt einfach erst mal so weit kommen, dass sie da wirklich ein Urteil fällen kann.
Sie wurden von der Verfechterin der Homöopathie zur Kritikerin. Aber es gibt ja diesen Ausspruch, wenn es nicht hilft, es schadet auch nicht. Wie stehen Sie dazu?
Das mag bei Bagatellerkrankungen der Fall sein. Also wenn Schnupfen homöopathisch behandelt wird, dann ist es nicht schlimm, wenn man da Globuli nimmt. Der Schnupfen vergeht von alleine und das ist völlig in Ordnung, wenn man sich dann damit besser fühlt. Was man halt nicht machen sollte, ist dann dem Glauben anzuhängen, die Homöopathie könnte auch bei schwereren Erkrankungen tatsächlich ursächlich wirken und sie dann zum Beispiel bei Krebs oder Diabetes oder Bluthochdruck einzunehmen.
Aber diese Beispiele gibt es natürlich auch, wo die Homöopathie geholfen hat.
Habe ich natürlich auch oft erlebt, das will ich überhaupt nicht bestreiten. Die Frage ist halt, ist wirklich der Inhaltsstoff oder die Energieinformation in den Globuli die Ursache oder gibt es viele andere, sehr viel plausiblere Erklärungen, wie zum Beispiel ganz banal die vergangene Zeit oder Placebo-Effekte, andere psychologische Momente, wo man einfach das Gefühl hat, man tut sich was Gutes und dann tut es auch gut. Oder auch die Tatsache, dass extreme Zustände vom Körper nie lange aufrechterhalten werden. Der reguliert sich dann selbst wieder zu einem gesunden Mittelmaß hin. Und wenn man das der Homöopathie zuschreibt und nicht der natürlichen Selbstheilungsfähigkeit unseres Körpers, dann stimmt das eigentlich nicht.
Aber muss man da nicht gleichzeitig die Schulmedizin genauso hinterfragen und wirklich nur auf die Selbstheilungskraft des Körpers setzen? Wäre das nicht das Schlauste?
Also es gibt sicherlich Erkrankungen, wo die Selbstheilungskraft des Körpers ausreicht, aber Medizin beginnt ja eigentlich dort, wo sie das nicht mehr tut. Also Medizin möchte ja Krankheitszustände heilen, die der Körper nicht selbst bewältigen kann oder bei chronischen Krankheiten zumindest das Leben erhalten oder verlängern. Und das ist was die Homöopathie nachweislich nicht kann. Und einige Naturheilmittel kann man da vielleicht eher auch in diesem Bereich noch weiter untersuchen. Aber die Homöopathie ist keine Naturheilkunde, was viele Menschen auch immer wieder verwechseln oder gar nicht wissen.
Ja, Ihr Weg war dann von der Naturheilkunde mehr und mehr dann in die Homöopathie wahrscheinlich rein. Oder wie ging das bei Ihnen?
Bei mir war es so, dass ich mit Homöopathie angefangen habe. Schon während meines Medizinstudiums habe ich Homöopathie und damals auch TCM, also die traditionell chinesische Medizin, gelernt habe, begleitend. Ich bin also immer schon zweigleisig gefahren oder zumindest habe ich sehr früh damit begonnen und habe deswegen auch immer zweigleisig gedacht. So die normale Medizin denkt eben so, die hat ihre Wissenschaft und die Homöopathie und die TCM, die kann man mit diesen Methoden nicht beurteilen, also muss man darüber anders urteilen. Und ich habe erst sehr spät begriffen, dass das nicht der Fall ist, weil in beiden Fällen geht es um den Menschen und die Instrumentarien, um Gesundheit, Krankheit und Gesundwerden zu beurteilen, durch Medikamente oder auch durch die Selbstheilung, die sind immer gleich, weil wir alle der gleiche Mensch sind sozusagen.
Mir scheint es gerade so, als würden sich da ja fast die Schulmediziner und die Homöopathen bekämpfen. Ist das so?
Ganz so krass ist es nicht, weil viele Schulmediziner machen ja auch Homöopathie, so wie ich das auch gemacht habe. Und dann findet der Kampf immer eher in der Person selbst statt. Aber es ist tatsächlich so, dass die beiden Lager sehr verhärtet und fast verfeindet sind. Und da war ja auch die Idee quasi mit einem sehr freundlichen und empathischen Buch, eben auch geboren aus der Erfahrung, die ich mit der Homöopathie gemacht habe, eine Art Brückenschlag hinzubekommen. Nur das ist leider nicht gelungen, weil ich auch unterschätzt habe, wie verfeindet die Lager sind.
Was sagen denn eigentlich Ihre Patienten, die jahrelang von Ihnen auch behandelt wurden mit Homöopathie und die jetzt heute eine Kritikerin erleben?
Ja, das ist natürlich für viele Patienten auch schwer gewesen. Ich habe versucht, das zu erklären und auch war immer bereit, alle Fragen zu beantworten, habe auch das Gespräch gesucht und viele Patienten haben das auch in Anspruch genommen. Viele von denen, die das getan haben, haben auch verstanden, warum ich quasi die Lager gewechselt habe und dass es dafür gute Gründe und Argumente gab. Manche haben das nicht verstanden, haben das sicherlich auch nicht gut gefunden und wieder andere haben gefragt, können Sie mir dann einen anderen Homöopathen empfehlen?
Viele Jahre haben Sie als Homöopathin gearbeitet, bis Sie selbst nicht mehr von der Wirksamkeit von Globuli und Tropfen überzeugt waren. Sie haben Ihre Praxis in Heidelberg geschlossen. Wovon leben Sie denn eigentlich heute?
Ja, ist eine gute Frage, weil ich nicht mehr als Ärztin praktiziere. Und ich bin angestellt mit einer kleinen Teilzeitstelle über die Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften, der GWUP, die Skeptiker in Deutschland, und über den Deutschen Konsumentenbund. Die teilen sich das quasi, weil es beides Vereine sind, die jetzt einfach nicht so viel Geld übrig haben, aber ich setze mich eben dann auch in deren Namen für die Aufklärung über Homöopathie und auch andere pseudowissenschaftliche Verfahren in der Medizin ein. Und das ermöglicht es mir dann ehrenamtlich auch für das Informationsnetzwerk Homöopathie zu arbeiten. Und das ist auch quasi mein Hobby geworden.
Klingt aber so, als müssten Sie auch große Abstriche machen im Vergleich zu früher dann,
ja.
Allein finanziell gesehen.
Ja. Auf jeden Fall. Also es war wesentlich einträglicher von der Praxis zu leben als von dem, was ich jetzt tue. Wobei ich beide Arbeiten sehr mag. Also es ist zwar total verschieden, aber es ist beides was mir, denke ich, auch entspricht.
Ja, im Grunde sind Sie jetzt von der einen Ideologie zur nächsten gewechselt, oder?
Nee, ich bin von der Ideologie zu den Fakten gewechselt.
Und Sie wurden dann eben von den Fakten überzeugt. Sie sagen ja, das sind die Skeptiker. Vielleicht können wir dahingehend nochmal gehen, weil ja viele Menschen auch wirklich damit aufgewachsen sind und sagen, Homöopathie ist für mich einfach eine heilsame Kraft und die wende ich auch weiterhin an. Was spricht für Sie weiterhin dagegen, außer diesen Fakten, die Sie bisher genannt haben?
Also da will ich nochmal ganz klar sagen, da spricht überhaupt nichts dagegen. Und glaube ich, kein Kritiker der Homöopathie hat da auch was dagegen. Wogegen ich und wir uns wehren es, dass vor allem Homöopathieverbände immer wieder behaupten, die Homöopathie sei eine spezifisch wirksame Arzneitherapie und das sei in Studien belegt worden. Das ist nicht der Fall. Wenn aber jetzt ein Patient sagt, bei mir zu Hause funktioniert es super und alle sind damit zufrieden und derjenige verpasst nicht den Moment, wo man einfach auch mal einen richtigen Arzt und eine richtige Medizin braucht, dann ist das völlig in Ordnung, auf die Homöopathie zu setzen, weil dagegen spricht nichts, wenn man weiß, worum es sich wirklich handelt.
Letztendlich bezieht sich Ihre Kritik darauf, wie Studien geführt werden, wenn ich das richtig verstehe.
Nein, dass nicht die richtigen Schlüsse aus den Studien, die eben gemacht wurden, gezogen werden. Man kann heute ein Urteil über die Nichtwirksamkeit der Homöopathie fällen, schon allein, weil ihr Wirkmechanismus völlig unplausibel ist. Hahnemann vor 200 Jahren mag das gut gefunden haben. Heute wissen wir, dass er sich geirrt hat. Und was mich stört, ist, dass wieder alle Fakten und wieder alle Daten einfach was anderes behauptet wird, weil man nicht einsehen möchte, dass man sich getäuscht hat.
Ist es letztendlich eine große Lobby, die dahinter steckt, weil natürlich auch ein großer wirtschaftlicher Faktor da auch eben hintersteckt?
Naja, wenn man bedenkt, dass 600 Millionen Euro mit der Homöopathie im Jahr umgesetzt werden, ist natürlich die Frage naheliegend. Als Homöopathin wusste ich nicht mal, dass es eine Lobby gibt. Ich habe erst nach meinem Ausstieg erfahren, wie mächtig und wie gut organisiert die ist. Und dass das mitnichten die guten, lieben, empathischen, toleranten Menschen sind, wie die Homöopathen von sich selbst glauben machen möchten.
Nathalie Grams, ehemalige Homöopathin. Sie arbeiten jetzt für die Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung zu Parawissenschaften und zählen eben auch die Homöopathie zu Parawissenschaften. Wenn man jetzt mal den wirtschaftlichen Aspekt betrachtet, also Schulmedizin und Homöopathie, was ist denn eigentlich günstiger?
Ja, man denkt immer so, die Homöopathie ist quasi, wird verschenkt.
Aber ja, sind ja eigentlich nur ein bisschen kleine Zuckerkügelchen, kann ja auch nicht so teuer sein, oder?
Ja, aber wenn man bedenkt, dass so ein Fläschchen auch über 10 Euro kosten kann oder meist auch kostet und normale Medizin im Durchschnitt 7 Euro, dann ist es natürlich eigentlich die teurere Medizin, zumal man sie ja oft gar nicht aufbraucht und dann rumstehen hat und dann eine ganze Batterie an Globuli braucht, weil man ja für jede Krankheit eigentlich für jeden Menschen eine eigene individualisierte Medikation braucht. Dann kann das auch schnell in den höheren Preisbereich gehen.
Ja, wie haben Sie da behandelt, auch als Ärztin, die eben Homöopathie angewendet hat? Wie lang ist so eine homöopathische Therapie?
Also die Erstanamnese kann durchaus mal 1, 2, 3 Stunden dauern. Und dann bestellte ich meine Patienten alle 6 bis 12 Wochen ein. Das kommt natürlich auch immer darauf an, was die Patienten haben und wie eng die Anbindung sein muss. Und eine homöopathische Therapie hat eigentlich kein Ende. Also wenn der Patient nicht vollständig geheilt die Praxis verlässt, was ja nie der Fall ist, wir sind nie vollständig gesund, dann kommen die Patienten immer wieder, vielleicht auch mal erst nach 3 Jahren oder vielleicht auch erst nach 10 Jahren. Aber die Anbindung bleibt eigentlich dann ein Leben lang erhalten.
Und dennoch scheint es ja auch einen großen Bedarf zu geben. Also 2015 wurden Präparate für fast 600 Millionen Euro umgesetzt und das waren fast 13% mehr als im Vorjahr. Und das scheint wirklich von Jahr zu Jahr auch mehr zu werden. Immer mehr Menschen schwören also darauf.
Ja, das ist unstrittig so. Das ist auch ein Fakt. Und es ist auch nicht so, dass man den ignorieren sollte. Die Frage ist ja, was ist das, was den Menschen an der Homöopathie gut gefällt? Ist es wirklich die vermeintlich spezifische Arzneitherapie oder ist es auch die Möglichkeit, selbst was für die eigene Erkrankung tun zu können oder die der Kinder oder die der Tiere? Ich glaube, das ist vielen Menschen wichtig, dass sie auch wissen, sie müssen dann nicht gleich zu richtigen Medikamenten greifen, sondern sie können eine vermeintlich sanfte und ja auch immer nebenwirkungsfrei propagierte Alternative wählen. Und das ist ja zunächst auch mal gut, denn viele Erkrankungen brauchen nicht gleich eine harte Medikation.
Was würden Sie denn aus heutiger Sicht empfehlen? Sich einfach hinzusetzen, zu Hause eine Tasse Tee zu trinken, ist das gleiche, als wenn ich zum Homöopathen gehe?
Naja, ich denke, es findet ja auch zwischen Arzt oder Homöopath und Patient viel statt. Und diese soziale oder psychologische Interaktion, die bräuchte es dann natürlich auch. Also es sollte vielleicht noch eine gute Freundin bei der Tasse Tee dabei sein.
Aber das macht das Gleiche, als wenn ich zum Homöopathen gehe, aus?
Nein, das Gesamtsetting der Homöopathie vereint viele positive Aspekte. Und die zusammengenommen haben durchaus eine Wirkung. Das bestreitet auch kein Kritiker. Es ist nur keine Arzneitherapie, die hier wirkt. Das ist der Punkt sozusagen.
Globuli und Tropfen sind Placebo. Zu dieser Erkenntnis sind Sie gekommen, als Sie eigentlich ein Plädoyer für die Homöopathie schreiben wollten. Geht es anderen da eigentlich genauso? Haben Sie da mal recherchiert?
Also ich kriege immer wieder Zuschriften von Homöopathen oder ehemaligen Homöopathen, die sagen, ja, ich bin auch irgendwann sozusagen auf den Trichter gekommen und traue mich aber damit nicht so an die Öffentlichkeit zu gehen, weil ich ja jetzt nicht zuletzt durch Sie weiß, wie viel Kritik man sich dann auch einfängt. Aber es gibt da durchaus Nachahmer und Menschen, denen das durch die Erkenntnis ebenso geht.
Gibt es da auch andere Bereiche, also Kassen beispielsweise, die da auch Untersuchungen machen?
Also es ist zuletzt von der Techniker Krankenkasse eine ganz große Untersuchung gemacht worden, und knapp 45.000 Patienten, ob die homöopathische Behandlung tatsächlich günstiger ist, als was ja immer so heißt, Homöopathie ist wenig, kostet wenigstens nichts. Und da hat man gesehen, dass die Gruppe, die Homöopathie erhalten hat, wesentlich teurer war und auch wesentlich häufiger Nachbehandlungen hatte, die dann natürlich auch wieder was gekostet hat. Das hat mich auch sehr erstaunt zum Beispiel.
Wobei Sie jetzt vermutlich keine totale Verfechterin der Schulmedizin geworden sind, denn auch da gibt es natürlich eine riesengroße Lobby.
Ja, also das wird mir immer so vorgeworfen. Ich würde ja nur die Homöopathie kritisieren, aber ich bin in meiner Kritik nicht einseitig. Es gibt ganz viele Punkte, die in der Medizin absolut nicht gut laufen, wo auch wirklich Profitdenken vor Wissenschaftlichkeit geht. Und das ist genauso kritisierungswürdig. Und das tue ich auch. Nur das hat mit der Homöopathie nichts zu tun. Also nur weil in der Medizin vieles schlecht läuft, wird die Homöopathie nicht automatisch wirksam.
Haben Sie denn eigentlich ein schlechtes Gewissen, dass Sie Ihre Patienten damals homöopathisch behandelt haben?
Nein, überhaupt nicht, weil ich wirklich damals voll davon überzeugt war. Also ich habe wirklich sowas von hinter der Homöopathie gestanden. Es gibt ja wenig Ärzte, die nur auf die Homöopathie setzen und eine reine Privatpraxis für Homöopathie haben. Und eine solche war ich. Also ich habe das nicht nebenbei gemacht oder weil ich dachte, ach, gibst du halt mal Globuli. Und das war wirklich auch eine Lebensüberzeugung, die ich hatte. Und das tut mir auf gewisse Weise auch leid, dass ich die verlassen musste, weil das Leben vorher war wesentlich angenehmer.
Ja, Sie sind jetzt wirklich zur Kritikerin geworden und Sie haben eben gesagt, Sie sind wirklich auch angefeindet worden. Wie sah das im Extremfall aus?
Also es gab vor allem in der Anfangszeit, als ich dann quasi neu erschienen bin, gab es wirklich massive Drohmails auch und öffentliche Anfeindungen, auch der Versuch irgendwie mich als Person irgendwie zu desavouieren und in den Schmutz zu ziehen. Und das hat mich ziemlich kalt erwischt. Ich habe damit überhaupt nicht gerechnet. Und glücklicherweise hat das abgenommen. Also ich nehme an, man hat sich an mich und die Thesen gewöhnt.
Wie extrem war das? Ging es bis hin zu Morddrohungen?
Ja, das war auch dabei.
Wie sind Sie damit umgegangen?
Also das ist natürlich erstmal so ein emotionaler Schock, irgendwie auch die Tragweite zu ermessen, wie mit welchen Waffen da gekämpft wird. Aber ich habe mich immer dazu entschieden, das im Wesentlichen zu ignorieren gab, aber auch ein paar Fälle, wo dann anwaltliche Hilfe nötig war.
Hat sich das gewandelt so jetzt im Laufe der Zeit, je länger Sie darüber sprechen?
Ja, also es ist deutlich spürbar, dass insgesamt eine kritischere Haltung gegen der Homöopathie in den Medien, aber auch in der Gesellschaft langsam populär wird, dass man versteht, warum man die Homöopathie kritisieren kann und dass eben nicht alles Gold ist, was da glänzt. Und das freut mich natürlich und ich hoffe, dass diese Impulse auch weiter wirksam sind.
Aber Sie haben gerade auch angesprochen, es gibt vieles, was schlecht ist in der Medizin. Was stößt Ihnen da gerade ganz besonders auf? Womit beschäftigen Sie sich da, außer mit der Homöopathie?
Ja, ich denke einfach, dass die Medizin, so wie sie heute läuft, eigentlich schuld daran ist, dass die Menschen sich überhaupt nach einer Alternative dazu sehnen. Und wir müssen auch da ganz genau und kritisch hingucken. Und ich denke, ein Hauptproblem ist, dass die Ärzte keine Zeit mehr für ihre Patienten haben und dass Patienten zu Recht sagen, da fühle ich mich nicht wohl, da fühle ich mich nicht gut behandelt. Und dann suche ich mir eben jemanden, der sich die Zeit nehmen kann. Und das sind eben Homöopathen oder auch Heilpraktiker. Und ich muss sagen, ich verstehe das.
Aber ist es nicht so, dass auch Patienten eine Verantwortung haben, dass wenn wir zum Arzt gehen und sagen, ach Hauptsache, der verschreibt mir irgendwas und dann wird's schon alles wieder gut, ist das nicht auch eine zu laxe Haltung?
Ja, aber die betrifft ja jetzt sowohl die Medizin als auch die Homöopathie. Ich denke, wir sollten wieder viel mehr auf unsere Selbstheilungsfähigkeit vertrauen und auch den Körper gesund erhalten, indem wir gesund leben. Und das ist tatsächlich was, was man selber tun kann. Und das sind ja banale Weisheiten, die jeder von uns kennt, nur man hält sich eben nicht so gerne dran.
Wie hat sich denn Ihr Leben denn dahingehend verändert, wo Sie eben noch eine Verfechterin waren und jetzt eine Kritikerin der Homöopathie?
Ich nehme insgesamt nur wenige Medikamente. Ich bin zum Glück so gesund, dass ich mir das leisten kann. Aber ich habe die Scheu verloren, dass ich bei Kopfschmerzen eben auch mal eine Kopfschmerztablette nehme. Ich habe nicht mehr so die Angst vor normalen Medikamenten, wie ich sie früher hatte, die ich sicherlich mit vielen Patienten teile. Ich habe verstanden, dass jede wirksame Medizin auch Nebenwirkungen haben kann. Und wir nehmen sie ja aber wegen der Wirkung und nicht wegen der Nebenwirkungen. Und jede Medizin, die nur Wirkung und keine Nebenwirkung verspricht, wie die Homöopathie, da kann irgendwas nicht stimmen.
Aber noch mal auch zur Kritik, die Sie äußern. Was müsste sich also tun? Was müsste sich verändern, wenn Sie sagen, diese Medizin im Akkord ist ein großes Problem?
Ich denke, dass wir einfach wieder mehr Möglichkeiten schaffen müssen, wie es das früher das Sprechzimmer gab, dass Ärzte mit ihren Patienten sprechen können und nicht nur in einem riesigen Bürokratieberg feststecken, also quasi Patient statt Papier. Und was wir auch machen
müssen...
Wird
aber jeder Arzt natürlich sagen, naja, dann verdiene ich aber das Geld nicht.
Deswegen müsste es wieder Abrechnungsziffern für das ärztliche Gespräch geben, sodass der Arzt es auch abrechnen kann, so wie Homöopathen das ja immer noch dürfen. Und das ist sicherlich ein Punkt, den man aus der Homöopathie rausnehmen könnte und in der normalen Medizin wieder integrieren. Und ich denke, viele Menschen haben einfach auch Angst vor der Medizin oder vor Medikamenten, weil sie nicht genau wissen, wie viel Machenschaften der Pharmaindustrie stecken dahinter. Da klarer zu trennen zwischen Wissenschaft und Profitdenken, das würde uns, glaube ich, allen helfen, mit der Medizin besser zurechtzukommen.
Aber wie lässt sich da denn trennen? Weil man als Patient ja meistens ausgeliefert ist und das nehmen muss, letztendlich, was einem der Arzt verschreibt.
Naja, müssen tut man es nicht. Man hat hoffentlich gute Gründe und der Arzt hat gute Gründe, einem das nahezulegen. Und es gibt einfach klare Indikationen, wo eine medikamentöse Behandlung einem hilft, gesund zu werden. Und ich glaube, auch da ist das Gespräch wichtig und mit dem Arzt zu klären, warum muss ich das nehmen oder warum sagen Sie, dass ich das sollte. Also einfach zu verstehen, was sind die Hintergründe dieser Erkrankung, dieser Behandlung und des Ansatzes der Medizin in diesem Fall. Und deswegen braucht es da quasi mehr Möglichkeiten, dass man sich besser aufgehoben fühlt beim Arzt und in der Medizin, speziell auch in Kliniken.
Das ist das, was Sie jetzt aktuell machen, quasi als Botschafterin auch über das Internet. Da sind Sie viel verbunden mit anderen Menschen. Mhm. Und es kommen natürlich auch viele Meldungen hier an, zum Beispiel auch von der ersten Vorsitzende des Deutschen Zentralvereins Homöopathischer Ärzte, Cornelia Bajic. Ich weiß gar nicht, wie sie sich ausspricht. Und sie twittert, die Wirksamkeit von Homöopathie ist hinreichend belegt. Das ist für Sie dann natürlich wieder Wasser auf die Mühlen, um dagegen zu legen, oder?
Naja, was soll die erste Vorsitzende des Zentralvereins Homöopathische Ärzte auch anderes sagen? Man sägt ja nicht den Ast ab, auf dem man sitzt. Und das Problem ist einfach, worüber spricht man da?
Vielleicht können Sie es einfach nochmal festmachen an einem Beispiel, weil Sie ja auch sagen, also für Sie sind die Tropfen und Globuli, die man nimmt, letztendlich ein Placebo-Effekt. Wie erklären Sie den?
Viele Menschen haben so ganz falsche Vorstellungen über den Placebo-Effekt und denken, ja, das ist irgendwas, was muss man sich einbilden oder das wird einem eingeredet. Und im Grunde genommen ist es aber nur eine Art Wirkung, die auftritt dadurch, dass man sich gut behandelt fühlt oder dass man sich in einem guten Kontext gut behandelt fühlt. Und das tritt zum Beispiel völlig unbewusst auf und vermittelt sich einfach durch die Art des Umgangs, zum Beispiel mit dem, also wie der Homöopath mit dem Patienten umgeht.
Letztendlich erstatten Krankenkassen dann aber auch genau das, also diesen guten Umgang und den Placebo-Effekt.
Nein, leider nicht. Also das wäre ja noch was, worüber man diskutieren könnte, wo man aber fragen müsste, ist es ethisch okay, Patienten Placebos zu geben, aber zu sagen, es ist eine wirksame Arzneitherapie, was die Homöopathie ja tut. Die Kassen erstatten tatsächlich, sehr viele Kassen, die Homöopathie, sowohl die Behandlung als auch die Globuli. Und das ist einfach was, wo man sich heute fragen muss, ist das eigentlich noch okay, wenn wir eben wissen, dass die Wirksamkeit belegt ist, wie die Frau Beitsch sagt, im Sinne eines Placebos und nicht mehr.
Aber die Menschen, die natürlich darauf schwören, werden dadurch vermutlich auch nicht davon abzubringen sein.
Ich möchte auch niemanden davon abbringen. Es geht auch überhaupt nicht darum, die Homöopathie zu verbieten. Es geht einfach darum, darüber aufzuklären, was ist die Homöopathie wirklich? Und wenn ich weiß, was sie wirklich ist, möchte ich sie dann immer noch anwenden. Wer sagt, okay, mache ich für mich und zahle ich aus eigener Kasse, für mich völlig in Ordnung.
Sie schreiben dazu auch einen Blog. Wir wollten über das Feedback sprechen. Was kommt denn da bei Ihnen an?
Also es gibt unheimlich viele Rückmeldungen. Es ist ein ganz heiß und kontrovers diskutiertes Thema und man bekommt einerseits viel Unterstützung, aber natürlich auch klaren Gegenwind. Und was ich versuche, ist wirklich auf diesen Gegenwind einzugehen und zu sagen, ich bin nicht einfach nur dagegen, weil ich jetzt gerade mal mein Fähnchen in den anderen Wind hänge, sondern es gab sehr gute Argumente. Und über diese Argumente informieren wir ja zum Beispiel auch auf unserer Internetseite, Informationsnetzwerk Homöopathie, weil wir gerne möchten, dass die gelesen werden kann, sozusagen, also die kritischen Argumente oder die kritischen Punkte, damit man sich dann wirklich ein umfassendes Urteil bilden kann und für sich selbst entscheiden kann.
Wie bewerten Sie Ihre Rolle jetzt? Sind Sie jetzt eine Aufklärerin? Wie sehen Sie sich selbst?
Das klingt natürlich toll, ja, das würde ich sagen. Also es ist zumindest mein Wunsch, über die Homöopathie aufzuklären und den Menschen das zu erklären, was ich früher über die Homöopathie selbst nicht wusste oder vielleicht auch nicht verstanden hatte, auch über wissenschaftliches Denken oder Denkfehler, die man machen kann im Bereich der Medizin oder im Bereich der Homöopathie.
Und diesen Austausch, den Sie sich wünschen, eben auch mit dem Verband der Homöopathen, hat es den gegeben letztendlich?
Nein, aber ich treffe am Samstag tatsächlich auf Frau Bajic selbst beim Netzwerk Recherche-Kongress in Hamburg und da hoffe ich, dass wir ein gutes Gespräch miteinander haben werden.
Vielleicht können Sie dann das fortführen, was Sie hier gerade auch angeregt haben.
Sehr gerne.
Nathalie Grams in SWR1 Leute, Dankeschön für den Besuch.
Eins gehört.